Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Vierter Tag der Leichtathletik-WM in London. Wir fassen wieder zusammen hier auf meinsportradio.de in der Sportshow. Heute mit Malte Asmus und mit unserem Leichtathletik-Experten Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Malte.
Ja, auch heute wieder am Ball bei uns, beziehungsweise an der Leichtathletik. Vier Entscheidungen fielen heute in London und wir starten auch gleich mit der ersten. Und die fiel im Hammerwurf bei den Damen und da gab es eigentlich keine große Überraschung, denn die große Favoritin Anita Blodacic, die Olympiasiegerin von Rio, die hat sich auch heute durchgesetzt, hat sich Gold gesichert vor der Chinesin Cheng Wang und ihrer Landsfrau, der Polin Malwina Kopron. Und aus deutscher Sicht müssen wir noch sagen, Katrin Klaas, Elfte geworden. Kommen wir gleich noch näher zu, gehen wir erstmal auf die Siegerin ein. Tom, Anita Blodacic, das war die Dame, mit der man zu rechnen hatte, aber sie brauchte ein bisschen, um in den Wettkampf heute zu kommen.
Ja, die ersten drei Versuche waren ein bisschen wackelig, da hat es nicht ganz gepasst. Aber dann der vierte und fünfte waren dann über 77 Meter deutlich. Und das ist eben aktuell eine Weite, die nur sie anbieten kann regelmäßig. Und dementsprechend souverän letztlich doch, hat sie ihre Favoritstellung da bestätigt.
Der fünfte Versuch war dann der weiteste, 77,90. Das war ihre Siegweite und damit war sie fast 2 Meter besser als die Chinesin. Also das ist auch eine ganz andere Welt, in der sie da wirklich den Hammer wirft.
Absolut. Und sie hat ja noch eigentlich 3, 4, 5 Meter Luft. Also sie hat ja inzwischen häufiger die 80-Meter-Marke übertroffen schon. Also mit 77,90 eigentlich noch etwas enttäuschend von ihrem persönlichen Anspruch her, was die Weite angeht. Und das zeigt dann doch schon, wie überlegen sie da ist aktuell.
Hat in diesem Jahr ja schon deutlich über 82 Meter auch geworfen. 82,87 war ihre Bestzeit. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 82,98 Meter. Und sie hat ja vor einem Jahr in Rio den Olympiasieg geholt, damals allerdings zu einer anderen Tageszeit. Das war relativ früh morgens. Hatte das Einfluss vielleicht auch auf die Weite? Nein.
Ich glaube nicht. Da ist sie so stabil inzwischen und auch einfach wirklich so überlegen, dass sie einfach diesen Raum hat, so wie heute, bei den ersten drei Versuchen ein bisschen zu schwächeln, andere Athletinnen fallen dann raus, sind dann neu nach dem Vorkampf und dann fertig, so wie David Stoll gestern, der diesen Raum dies Jahr nicht hat für Fehler und hat den aber und dementsprechend locker zieht sie da unter die besten 8 ein und hat dann alle Zeit der Welt in den letzten drei Versuchen, dann ganz souverän sich Gold zu sichern.
Die Silbermedaille hat sich dann Cheng Wang aus China gesichert, allerdings auch erst im letzten Versuch. Die 75,98, die hat sie im sechsten Versuch rausgehauen.
Ja, mit deutschem Know-how im Hintergrund. Da ist seit ein paar Jahren der Michael Deiler aus Frankfurt, der vorher Betty Heidler betreut hatte, als Trainer jetzt aktiv. Und das scheint sich auszuzahlen, dass man sich da Expertise dazu geholt hat von außen.
Und die Bronzemedaille ging an die zweite Polin Malwina Kopron. Für dich auch, die hatte 3 Fehlversuche.
Ja, war durchaus überraschend, hatte zwar in der Quali einen guten Eindruck gemacht, aber ich hatte da so ein bisschen noch Sophie Hitchen auf dem Zettel, die Olympiadritte vom letzten Jahr, die aber dann letztlich nur Siebte geworden ist. Aber mit 74,76 eine sehr, sehr ordentliche Weite für Kopron und absolut verdient da auch die zweite Medaille, die nach Polen geht.
Und die hatte sie gleich im ersten Versuch geworfen und damit zunächst mal die Bestmarke gesetzt. Aber an ihrer Landsfrau kam sie dann natürlich nicht vorbei. Über Katrin Klaas müssen wir noch sprechen. Die Deutsche auf Rang 11, weil du eben auch Betty Heidler und ihren Trainer bzw. den Mann hinter Betty Heidlers Erfolgen auch angesprochen hast. Katrin Klaas ja immer so im Schatten von Betty Heidler gewesen. Jetzt ist Betty Heidler zurückgetreten. Aus dem Schatten raustreten konnte Katrin Klaas trotzdem nicht. Woran liegt's bei ihr?
Ja, so seit 1, 2 Jahren macht die Gesundheit nicht mehr ganz mit. War jetzt auch wieder immer mal wieder Thema, dass sie einen Leistenbruch hatte im letzten Jahr, der dafür gesorgt hat, dass sich die Hüfte ein bisschen anders bewegt, dass die Kniestellung ein bisschen anders ist, dass der Körper halt so ein bisschen eine Art Schutzhaltung eingeht. Und das schleppt sie immer noch so ein bisschen mit, auch wenn sie sagt, dass die Vorbereitung im letzten Jahr sehr gut war. Und ja, sie sagt ja selber im Interview hinterher, dass es nicht ihr Anspruch ist, aktuell auf Platz 11 zu landen mit knapp 69 Metern gerade mal. Aber ein Jahr will sie noch dranhängen bis zur Heim-EM in Berlin und sich da dann Gebühren verabschieden. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt, sie ist eigentlich schon so jemand für die Plätze 5 bis 8 und ich denke, da will sie im nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder hin und dann mit ein bisschen Glück an den Medaillen schnuppern.
Also Daumen drücken dann für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Wir gucken auf die nächste Disziplin und letztlich auf den nächsten Favoritensieg, denn bei den 110 Meter Hürden, da hat sich Omar McLeod durchgesetzt, der Jamaikaner. 13:04 lief er heute als beste Zeit in diesem Lauf. Zweiter Sergei Schubenkov, der ja unter neutraler Flagge startet, der Russe, der eigentlich der Titelverteidiger war, und Platz 3 überraschend an Balázs Bagyi aus Ungarn, 13:28 seine Zeit. Zunächst mal zum Führenden bzw. zum Sieger, Torben, Omar McLeod, der Olympiasieger, mit dem haben sie alle gerechnet.
Ja, war der Favorit im Vorfeld und hat diese Rolle eindrucksvoll bestätigt, also da eine Zehntel vor dem zweiten, also einen knappen Meter ungefähr vorne, das ist doch schon recht deutlich. Und hat da ja bestätigt, dass er im letzten Jahr bei Olympia ganz vorne war, jetzt bei der WM ganz vorne und scheint sich da so ein bisschen aktuell als der dominierende Hürdensprinter zu etablieren.
Ist ja in diesem Jahr auch schon als einziger unter 13 Mal gelaufen. Diese Zeit brauchte er dann heute in London nicht nochmal abrufen. Der Titelverteidiger damit entthront Sergei Schubenkov. Wie gesagt, unter neutraler Flagge gestartet, aber der Erste, der für dieses Team, das unter neutraler Flagge startet, eine Medaille holt hier in London.
Ja, hat, glaube ich, so ein bisschen diesen ganzen Trubel ausblenden können, nicht zu wissen, kann ich starten, wie ist überhaupt so das ganze Prozedere jetzt nach der Sperre, wie geht's weiter? Und mit 13:14 auch eine sehr, sehr ordentliche Zeit. Und danach den Titel vor 2 Jahren, wie du schon sagst, ist jetzt eben Silber geholt, also auch auf jeden Fall einer, der seit Jahren jetzt zur Weltspitze dazugehört.
Für die Bronzemedaille, da hatte man eigentlich eher so ein paar andere Namen noch auf dem Zettel. Vielleicht den Franzosen Gaël Darrien, der ist Vierter am Ende geworden. Aber mit Balázs Bagyi habe ich jetzt zumindest nicht unbedingt gerechnet.
Ja, hatte sich im Halbfinale souverän durchgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, in 13:23. Da war mir schon aufgefallen, dass er einen sehr souveränen Eindruck machte. Und hat ihn jetzt eben bestätigt. 13:28 ist jetzt keine Weltklasse-Zeit. Da waren im Halbfinale andere Steller, unter anderem Gaël Darrien, der dann in 13:17 gelaufen war. Aber das interessiert halt heute keinen mehr, was du gestern da gelaufen bist. Ja. Und dementsprechend hat Balázs Bagyi da seine Chance genutzt und den seltenen Moment einer Sprintmedaille für Ungarn zur Realität gemacht.
Ja, also wirklich, Ungarn sonst nicht so als Sprinternation bekannt, aber jetzt haben sie zugeschlagen, Balázs Bagyi, der Mann, der das Land zum Jubeln bringt. Über den Fünftplatzierten sollten wir vielleicht auch noch sprechen. Arias Merritt, der Weltrekordler, der Olympiasieger von 2012, der hatte ja eine ganz besondere Leidensgeschichte. Ein Nierenleiden, eine Nierentransplantation musste er machen, durchführen lassen, aber dafür eigentlich wirklich Respekt vor dem Mann.
Absolut, alleine, dass er jetzt da in einem WM-Finale steht und da einen Titel mitlaufen kann, ist schon beeindruckend genug. Nach so einer doch einschneidenden Veränderung im wahrsten Sinne des Wortes, da mit dem Nierentransplantat unterwegs zu sein. Und ich hatte ihn ein bisschen auf dem Zettel, durchaus für Silber und Bronze, hat nicht ganz gereicht. Aber ich denke, mit dem Hintergrund wird er froh sein, überhaupt jetzt in einem Finale gestanden zu sein. Und absolut aller Ehren wert, da auf Platz 5 einzulaufen.
Definitiv. Aus deutscher Sicht, Matthias Bühler ja im Halbfinale bereits ausgeschieden. Danach hat er mit Kritik nicht gespart an der Förderung. Ihr habt gestern, glaube ich, in der Sendung schon drüber gesprochen mit Andreas.
Richtig, da haben wir es kurz mal thematisiert. Ich habe da so ein bisschen meine Meinung zugesagt und wo diese Argumente oder diese Aussagen von Matthias Bühler herkommen, aus welchem Hintergrund. Und ich denke, er hat da einen Nerv getroffen. Die Frage ist, als ob, wie es Norbert König sagte, dass ein Anstoß ist, für einige darüber nachzudenken, die da in Entscheiderpositionen sitzen. Ich glaube es eigentlich nicht, aber es wäre schön, wenn zumindest die Debatte nochmal aufkommt, weil ja gerade mit diesem Spitzensportplan, den es jetzt gibt, der nur noch sich an Medaillen zu orientieren scheint, ist das, glaube ich, nicht der Weg, der auf Dauer da zum Erfolg führt.
Nee, zumal ja auch diese Argumentation da ein bisschen kurzschrittig ist, nur noch Medaillen zu fördern, aber niemanden auf dem Weg hin zur Medaille zu fördern. Das ist irgendwo so ein bisschen widersinnig. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also da wird hoffentlich nochmal drüber nachgedacht. Und das seine Worte, die er ja dann auch in der Süddeutschen Zeitung dann heute nochmal wiederholt hat und nochmal neu mit Nahrung versehen hat, dann vielleicht ein bisschen was bewirken. Wir schauen auf die dritte Entscheidung des Tages. Und das war eine spannende, der Dreisprung der Damen. Da haben sich die beiden dominierenden Figuren des Weltcup-Jahres, Yulima Rojas und Caterin Ibarguen aus Kolumbien, beziehungsweise Frau Rojas aus Venezuela, sich ordentlich da das gegeben in diesem Duell. Die haben sich schrittweise nach und nach vorne katapultiert und immer wieder überboten. Also es war sehr spannend.
Ja, es war ein Wahnsinnswettkampf vom Niveau her. Katrin Ibargüen, die am Ende selber geholt hat mit 6 Sprüngen über 14 Meter, also 14 Meter 67 und weiter. Das ist eine überragende Serie. Und genauso mal Juli Marrojas, die da ja erst mit 14,82 vorlegt. Ibargüen kontert mit 14,89, sie liegt dann nochmal nach mit 14,91, der Sprung am Ende zu Gold. Also vom Niveau her einer der besten Wettkämpfe bisher und auch von der Spannung her dieser Weltmeisterschaften.
Beide Damen kommen vom Hochsprung. Inwieweit kann man diese Erfahrung aus dem Hochsprung letztlich beim Dreisprung ummünzen? Das ist ja von der Art und vom Bewegungsablauf her dann doch wieder ein bisschen was anderes, aber die Sprungkraft, die ist da wohl entscheidend.
Ja, auf jeden Fall. Und so grundsätzlich ist Sprungtalent ist ja auf jeden Fall da, von daher ist dieser Wechsel nicht ganz so dramatisch. Wobei der Dreisprung halt doch nochmal ganz andere Anforderungen hat, gerade mit dem Step, dem zweiten Sprung, wo man eben auf demselben Bein wie beim ersten nochmal landet und wieder abspringt. Also das ist ja eine Disziplin, die braucht jahrelanges Training alleine, um diese Belastungen aushalten zu können.
Und da hat sich Juli Marrojas also durchgesetzt und mit 14,91 dann 2 Zentimeter vor der Kolumbianerin sich die Goldmedaille geholt. Die Bronzemedaille, die ging an Olga Rypakova aus Kasachstan, 14,77. Also die drei haben da im Grunde in einer eigenen Welt letztlich gesprungen, denn der Abstand zur Viertplatzierten, der ist dann schon fast über 30 Zentimeter.
Ja, das war beeindruckend, also dieses Niveau. Ich glaube 14,77, da müsste ich jetzt zwar ein bisschen ins Blaue spekulieren, was das angeht, aber sind eine Weite, die normalerweise häufig für Gold gereicht haben oder gereicht hat. Und also allein, dass das in diesem Jahr für Bronze gerade mal reicht und das auch relativ deutlich, weil man sich auch die Serien der beiden vorher Platzierten anguckt, das ist schon ein Niveau, das gab es nicht allzu oft.
Christine Gierisch, 14,33, ihre Bestweite im letzten Sprung, im sechsten Versuch dann noch erreicht, reichte zu Platz 5. Wie bist du mit ihr und ihrer Platzierung zufrieden? Angesichts der Spitze da vorne wäre eigentlich auch nicht möglich gewesen.
Nee, also Platz 4 wäre heute das Maximum gewesen. Da fehlten, glaube ich, knapp 10 Zentimeter oder 6 oder 7 Zentimeter. Also das wäre noch drin gewesen, aber zu den Medaillen fehlte doch ein ganzes Stück und ja, eine solide Serie mit 14,23, 14,30 und 14,33 und auch 14,16 im ersten Versuch, also viermal über 14,15 Meter. Das Niveau, das sie das Ganze hier hat, also bestätigt, der Ausreißer nach oben ist immer das, was man sich natürlich wünscht für einen Saisonhöhepunkt. Den gab es heute nicht in diesem Ausmaß, aber sehr, sehr solide und definitiv ein gelungener Auftritt.
Und was man nochmal anführen muss zur Spitze, Ibargüen und auch Rypakova, beide mit Saisonbestleistung. Also das zeigt dann auch, auf dem Höhepunkt waren sie auch voll da.
Absolut, da spielt sich bei beiden auch die Erfahrung so ein bisschen in den Vordergrund. Beide sind ja inzwischen schon über 30 Jahre alt und haben eben schon viel gesehen in der Dreisprung- und Leichtathletikwelt. Und ja, das heute nochmal eindrucksvoll bewiesen, dass da auch, wenn die Saison vorher nicht optimal gelaufen ist, mit Erfahrung und nach dem Wissen um die eigene Stärke noch einiges zu machen ist dann.
Das Alter im Dreisprung sehr entscheidend, nicht nur wegen der Erfahrung, sondern auch um diese ganze Technik dann auch richtig verinnerlicht zu haben. Rojas ist ja nur doch ein bisschen jünger. Die hat die beste Zeit dann wahrscheinlich noch vor sich, oder wie würdest du es einschätzen?
Das ist durchaus möglich. Hat ja, glaube ich, aktuell eine Bestzeit von 15,2 Meter, wenn ich mich nicht täusche. Also auch schon in diesen besonderen Zirkel der 15 Meter Springerin vorgedrungen. Aber wie du schon sagst, gerade mal 21 Jahre alt. Aber eben auch mit, wenn ich es in der Übertragung richtig gehört habe, 1,92 Körpergröße, so ein bisschen da eine Ausnahmeerscheinung und damit eben mit ganz anderen körperlichen Voraussetzungen im Vergleich zur Durchschnittsdreispringerin. Und ja, das ist ja häufig so, dass wer da körperlich ein bisschen begünstigt ist, dann auch eben schon im früheren Alter schon in diese Region vorstoßen kann.
Also wird spannend zu sehen sein, wie sie dann diese Fähigkeiten dann noch weiter ausbauen kann und in welche Höhen und Weiten sie dann noch vorstößt. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Und jetzt schauen wir auf die 1500 Meter der Damen. Und da ging der Weltmeistertitel am Ende an die Kenianerin an Faith Chepchegechich Kipyegon und Silber an Jennifer Simpson und Bronze an Caster Semenya, die Südafrikanerin, die hatte einen enormen Schlussspurt und vor allen Dingen die Entscheidung fiel ja auch erst auf den letzten 100 Metern dann so richtig. Semenya drehte von hinten auf, holte sich die Bronzemedaille und Sifan Hassan aus den Niederlanden, die so aussichtsreich vorne mitgelegen hatte, das hätte Silber, das hätte Gold vielleicht sogar werden können, die brach plötzlich völlig ein. Was war mit der los?
Ja, da wurden die 1500 oder die letzten 100 in dem Fall etwas länger als gedacht oder erhofft. zumindest für sie ganz persönlich, hat man ja schon häufiger mal gesehen, dass auf den letzten 10, 12 Metern der eine stehen bleibt und die andere geht vorbei. Heute hat sie erwischt. Normalerweise ist hier eine, die von hinten sich das Feld erstmal anguckt und dann wie heute auch bei 900 Metern den Angriff startet. Und das war dann wohl jetzt im Rückblick erstmal halt immer schlauer, ein paar Meter zu früh.
Aber dabei war das gar nicht so ein schnelles Rennen. Die Zeit der Siegerin 4:02:59, also relativ deutlich über der 4-Minuten-Marke.
Das schon. Die ersten 400 waren recht fix in 65. Dann von 400 bis 800 haben sie alle so ein bisschen geguckt. Wer geht jetzt nach vorne, wer nimmt sich des Tempos an? Das war dann Sifan Hassan bei 900 Metern. Und ich habe dann mal mitgeschrieben nebenher, die letzte Runde war dann in 59 Sekunden oder knapp runter. Also da wurde es nochmal richtig fix dann und dementsprechend ein langer Sprint, nochmal gekrönt von eben einer Sprint, ja, von einem Schlussspur, selbst innerhalb dieses Sprintes nochmal, der dann eben Caster Semenya und auch Jennifer Simpson, die Amerikanerin, nach vorne gespült hat.
Caster Semenya mit ihren Endspurtqualitäten, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gewesen wäre, so sah es zumindest aus, hätte sie vielleicht sogar noch weiter vorne landen können.
Das hätte durchaus sein können, aber ja, die wissen auch alle, wo die Ziellinie kommt und von daher ist das für Faith Kipyegon da doch noch gut ausgegangen. Jetzt nach Olympia im letzten Jahr auch die WM gewonnen und von daher alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, den Weltmeistertitel sich dann geholt und ja, die Lokalmatadorin Laura Muir auch hinten raus so ein bisschen eingebrochen. Das sehr zum Schaden oder nicht gerade zur Freude des Londoner Publikums natürlich. Die hätten sie gerne weiter vorne gesehen, hatten sie ja auch in den englischen Medien auch zur großen Mitfavoritin eigentlich erklärt.
Ja, war ja auch im Saisonverlauf bisher eine der stärksten Läuferinnen über diese Strecke, aber ja, der Rennverlauf kam mir da nicht ganz entgegen. Sie ist, glaube ich, eher jemand, der sie über ein hohes Durchschnittstempo kommt. Da hat sich aber niemand angeboten, natürlich in so einem Finale, der sagt, ich laufe jetzt vorne weg, ich mache das Tempo für die anderen 11. Und von daher hat es dann heute nicht gereicht.
Ist das eigentlich ein Nachteil jetzt auch für so ein Weltmeisterschaftsrennen, dass ja bei den Meetings, zumindest bei den größeren Meetings, oft mit Hasen auch auf diesen Strecken gearbeitet wird und dass eben dann das Tempo für die Läufer angezogen wird, damit es am Ende dann auch eine spektakuläre Zeit wird, wenn sie jetzt so auf sich allein gestellt sind?
Ja, das ist ja immer so ein Zwiespalt. Einerseits geht es darum, schnelle Zeit zu laufen im Vorfeld, um sich da zu positionieren. Aber man sieht es ja auch bei Meisterschaftsläufern oder denen, die diesen Titel dann irgendwann bekommen, dass die über Sprints kommen, weil eben in einem Meisterschaftsfinale wie heute keiner sagt, ich spanne mich da jetzt 600 Meter vors Feld und laufe im Wind und mache Tempo für den Rest, weil das geht halt meistens nicht gut aus, was die eigenen Ambitionen angeht. Und von daher, ja, ist das nochmal ein anderer Wettbewerb im weitesten Sinne, wenn man so sagen kann. So eine Meisterschaft im Vergleich zu einem Meeting, wo es dann doch nur um die Zeit geht.
Und dann gucken wir noch auf Platz 11, da ist nämlich Hannah Klein, unsere deutsche Läuferin, gelandet, 4:06:22, eine Dame, die wir da jetzt nicht unbedingt vor der WM erwartet hätten, da hatten ja alle auf Constanze Klosterhalfen gesetzt, die war aber dann früh raus, stattdessen Hannah Klein, wie bist du mit ihrer Leistung zufrieden?
Ja, absolut überragend, also da ist, glaube ich, der Platz heute ja relativ nebensächlich, Platz 11, noch eine Läuferin hinter sich gelassen, einen couragierten Auftritt gezeigt, nicht abreißen lassen vom Feld. Und ja, allein der Finaleinzug, wie du schon sagtest, eine riesige Überraschung. Und so eine grandiose WM gelaufen, 3 starke Rennen in jetzt 4 Tagen. Also absolut alles, was man richtig machen konnte, richtig gemacht.
Also gut, aber eine Deutsche, die da wirklich gut mitgemischt hat, da oben Europameisterschaft im nächsten Jahr. Würdest du sie da für die Medaillen in Frage kommen sehen oder sagst du eher Klosterhalfen, wenn es normal läuft, ist eigentlich die ehere oder eher sicherere Wahl?
Ja, ich glaube schon, dass Konstanze Klosterhalfen das im nächsten Jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Auch was jetzt so die Erfahrung angeht, das war jetzt eben das erste Mal im Halbfinale, dass diese Taktik von vorne zu laufen und das Tempo selbst zu bestimmen nicht funktioniert hat. Bei der U23 EM ist sie damit alles in Grund und Boden gelaufen. Und von daher glaube ich, dass sie jetzt dann im nächsten Jahr mit dann 21 Jahren auf jeden Fall vorne reinlaufen kann, wenn sie sich so weiterentwickelt, wie sie bisher getan hat.
Und dann gucken wir noch auf nicht ganz so schöne Nachrichten aus deutscher Sicht, nämlich beim Dreisprung der Herren. Der muss ohne Max Hess stattfinden. Der konnte schon vor der Qualifikation nicht mehr eingreifen in das Rennen. Der hatte sich verletzt. Was ist genau passiert?
Ja, es hieß Oberschenkelprobleme. Der Mannschaftsarzt der deutschen Mannschaft war dann noch im ZDF zu sehen, weil ja auch aufgekommen war, dass wohl einige Athleten von Magen-Darm-Problemen so ein bisschen geplagt waren in den letzten Tagen und man deswegen die Hygienevorschriften angehoben hat im Mannschaftshotel. Und ja, jetzt hat es ihnen aber an der Muskulatur erwischt, wohl beim Aufwärmen, wie ich jetzt gelesen habe. Ist natürlich immer schwer zu sagen, wann genau sowas passiert ist, aber zumindest wohl so schwerwiegend, in Anführungsstrichen, dass es einen Einsatz nicht erlaubt hat. Hm. Ist sehr schade, 1666 ist eine Weite, die jetzt gefordert war, Pistole, die er auf jeden Fall drauf hat. Aber auch der Mann ist noch jung und hat noch ein paar Jahre vor sich. Also lieber einmal die Gesundheit in den Vordergrund stellen, als jetzt irgendwie sich da noch einen Muskel komplett zu reißen oder gar abzureißen oder ähnliches und dann bis in den Winter hinein damit Probleme zu haben.
Natürlich schade, weil er eigentlich als eine der Medaillenhoffnung galt. Der Mann, der 2016 Europameister wurde, zur ja großen Überraschung vieler. Aber wen siehst du denn jetzt gerade im Dreisprung bei den Herren so auf den Medaillenringen?
Ja, also mein Favorit, und das ist, glaube ich, auch keine allzu gewagte Wahl, ist Christian Taylor, der aktuell, glaube ich, dominanteste Weitspringer, Dreispringer im Feld. Und der hat ja auch ein ganz besonderes Ziel. Er hat sich vorgenommen, jetzt in seinem letzten Dreisprung-Wettkampf beziehungsweise seinem letzten Meisterschaftswettkampf im Dreisprung den Weltrekord anzugreifen. Und da ich sagen würde, dass er das auf jeden Fall drin hat, steht, glaube ich, bei 18,21 Meter von der Bestweite her, also 8 Zentimeter drunter. Das sagt, glaube ich, schon alles über das Niveau, was er hat. Und wenn er das abrufen kann, einigermaßen, dann geht da Gold nur über ihn.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen in den nächsten Tagen dann hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, aber wir gucken nochmal auf die 200 Meter, da fanden dann heute die Vorläufe statt und natürlich in Abwesenheit von Usain Bolt, der ja diese Strecke in diesem Jahr nicht läuft, vor allen Dingen ein Südafrikaner, der Mann, der im Mittelpunkt stand, der ja auch schon Olympiasieger war, dort den Weltrekord von Michael Johnson ja verbessert hatte letztes Jahr in Rio, Wade van Niekerk, auch der spielte wieder eine wichtige Rolle heute.
Ja, hatte schon 200, 400 Meter Rennen in den Beinen, hat aber gesagt, ich wage den Doppelstart, ich gehe auch über die Unterdistanz an den Start und ist da in 2016 sehr, sehr locker durchgekommen. Also scheint noch nicht allzu angeschränkt gewesen zu sein von den beiden Läufen, die er bisher hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie er dann morgen im 400 Meter Finale auftritt.
Also da hat er sich dann vielleicht schon ein bisschen geschont, aber wen siehst du denn bei den 200 Metern? Geht der Titel nur über ihn oder gibt es da jemanden, der ihn tatsächlich gefährden könnte?
Ja, wen ich auch da auf der Rechnung hatte, das war Isaac Makwala aus Botswana, der auch morgen über 400 Meter einer der Mitfavoriten ist. Der hat aber im Gegensatz zu Wade van Niekerk heute verzichtet. Also hat gesagt, ich lege den Fokus auf die 400 Meter. Von daher fällt der weg als Weltjahresbester. Und dahinter Johan Blake ist immer auf der Rechnung zu haben und Danny Talbot hat mir in den Vorläufen gut gefallen, der Brite. In 2016 ist daneben Wade van Niekerk ins Ziel gelaufen, haben sich quasi 3 Meter nach dem Ziel die Hand gegeben auf einen guten Lauf und sah so aus, als könnte er ihn dann ein bisschen herausfordern. Aber wird natürlich nochmal ein ganz anderes Thema dann, wenn van Niekerk die 400 Meter auch noch im Finale in den Beinen hat, wo er sicherlich nicht so locker durchkommt wie in den Vorläufen und Halbfinals da. Von daher durchaus ein offenes Rennen, so einen klaren Favoriten sehe ich da im Moment eigentlich nicht.
Kannst du die Entscheidung von Isaac Makwala nachvollziehen, die 200 Meter auszulassen?
Ja, doch, eigentlich schon. Also ich hatte mich gewundert, weil er, soweit ich mich erinnere, im Vorfeld recht offensiv damit umgegangen ist, da beide Medaillen holen zu wollen, beide Goldmedaillen. Er hat aber eben auch noch im Hinterkopf die 4x4 Meter Staffel, wo Botswana in diesem Jahr auf jeden Fall eine Chance hat, Richtung Medaillen zu laufen oder sogar die Gold anzugreifen gegen die Amerikaner. Und von daher hat er den Fokus dann gelegt auf die 400 und die Staffel. Und van Niekerk hat sich gesagt, ich nehme die beiden Einzeltitel mit, wenn es optimal läuft. Mhm. Also ja, doch schon nachvollziehbar. Auch wenn es natürlich schade ist, dass dieses potenzielle Doppelduell da jetzt uns verwehrt bleibt.
Ja, den Showdown hätten wir natürlich gerne gesehen, aber so gibt's ihn dann eben nur in einer der Laufentscheidungen. Gucken wir noch kurz auf das Programm von morgen. Da gibt's den Speerwurf der Frauen mit einem Finale, da gibt's den Stabhochsprung der Männer mit dem Finale, da gibt es aber auch die 3000 Meter Hindernis der Männer, die 800 Meter und auch die 400 Meter der Männer, also sehr viele Männerentscheidungen morgen. Wo würdest du ganz besonders drauf gucken? Was interessiert dich da besonders? Wo sagst du, da kann es am spannendsten werden?
Ja, ich glaube, der Stabhochsprung der Männer könnte ein hochklassiger Wettbewerb werden. Da hat sich jetzt in der Qualifikation niemand so 100% sicher gezeigt. Alle so ein bisschen mit kleineren Problemen. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie das ausgeht. Und da ist ja auch noch die Story im Hintergrund quasi, dass mit Renaud Lavenie, der dominante Springer der letzten Jahre, der Weltrekordler, noch immer, man glaubt es kaum, ohne Weltmeistertitel ist. Mhm. Und allein für diese Geschichte, die er da jetzt schreiben könnte, dann auch diesen Titel endlich zu holen, lohnt sich dann, denke ich, das Einschalten.
Das ist auf jeden Fall Raphael Holzdeppe nach der Qualifikation auf dem geteilten dritten Platz. Was rechnest du ihm aus im Finale?
Ja, die Saison war bisher nicht ganz rund. Er selber sagt, die Form stimmt. Auch die Trainingssprünge haben jetzt gepasst vorher. Die Quali hat einen guten Eindruck gemacht und er hat ja auch die Erfahrung. Also er ist ja 2012 in London Zweiter geworden bei Olympia. Mhm. Dann 2013 in Moskau Weltmeister. Vor 2 Jahren in Peking hat er Silber geholt. Also wie das funktioniert in großen Stadien und bei großen Meisterschaften, das weiß er auf jeden Fall. Von daher würde ich ihn da auf jeden Fall mit auf der Rechnung haben.
Und das alles gibt's dann natürlich morgen bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Da werden wir drauf schauen auf diese Entscheidung dann morgen, die ich euch eben genannt habe. Und da wird dann auch der Kollege Torben Siemer wieder dabei sein, zusammen mit Andreas Thies und vielleicht ja auch mit einer Goldmedaille. Ist bei Katharina Molitor was drin?
Absolut. Ich meine, vor 2 Jahren hat sie Gold geholt. Da hat auch niemand mit gerechnet. Jetzt hat sie in der Quali plötzlich den weitesten Wurf seit diesem Titelgewinn rausgeholt. Mhm. Und von daher, also auf der Rechnung haben, definitiv. Favorite nicht, also nicht ganz in dieser Rolle wie Raphael Holzdeppe, der doch über Jahre schon gezeigt hat, dass er da vorne mit reingehört. Aber so ein einzelner Wurf, der kann da immer mal rausrutschen. Von daher auch da durchaus Hoffnung auf eine deutsche Medaille, wenn alles optimal läuft.
Also ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke mal, morgen gibt's auf jeden Fall eine Medaille zu vermelden und das waren dann die Kollegen Andreas Thies und Torben Siemer machen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Torben, für heute vielen Dank.
Danke.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.